Ich lese euch den Predigttext. Wer seine eigene Bibel dabei hat, darf gerne schon mal Markus 3, die Verse 13 bis 14 aufschlagen oder hier oben dann gleich mitlesen. Markus 3, die Verse 13 bis 14. Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm und er bestimmte 12, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten. Und Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Amen.
Guten Morgen. Vor 5 Wochen habe ich dieses Beispiel von dem Marathon gebraucht und habe gesagt, hey, ich bin gerade sportlich nicht auf meinem Höchstpunkt. Und es war ein bisschen süß zu sehen, wie viele Männer danach zu mir kamen und sagten, Johannes, du kannst aber das machen. Und ich dachte, okay, ich will mich ermutigen lassen und war dann Sport machen, letzte Woche. Und hey, das fehlt. Und habe da in der Umkleide den Hubert kennengelernt. Und Hubert sagt, guck mal hier, so zeigt mir eine riesen Narbe. Und da hatte ich eine Notfalloperation und bin dem Tod gerade noch von der Schippe gesprungen. Und wir kamen so ins Gespräch und ich habe ihn gefragt, Hubert, hast du denn danach, er nannte das so eine Nahtoderfahrung, hast du denn danach irgendwie nochmal anders gedacht oder Prioritäten in deinem Leben verändert? Ich finde es immer spannend. Was macht so eine Extremerfahrung mit einem Menschen? Und er sagt, ja klar. Und wir können das irgendwie uns vorstellen, dass wenn man so eine Erfahrung gemacht hat, dass man dann nochmal neu nachdenkt über sein Leben. Ja klar, dass man dann weiß, was wichtig ist. Aber wir haben nicht alle diese Möglichkeit, dem Tod noch von der Schippe zu springen und dann mit einer riesigen Narbe noch weiterzuleben, die uns erinnert an die Prioritäten, die wir uns gesetzt haben. Manchmal ist es so, dass wir so einen Impuls brauchen, wie Michael ihn uns gegeben hat. Dass wir uns rechtzeitig überlegen, wo will ich denn mit meinem Leben hin? Und wenn wir uns diese Frage stellen und wenn wir in einer Zeit leben, die so verrückt zu werden scheint, dann fragt man sich, und was ist mein Leben da drin und wie kann ich mein Leben möglichst gut hier drin führen? Und wir haben gemerkt, all die Lehrer dieser Welt sind auch wieder beeinflusst von der Welt und die einzig wirkliche Möglichkeit, sein Leben neu auf die Kette zu kriegen, neue Prioritäten zu setzen und die Kraft auch zu bekommen für dieses neue Leben, finden wir nur bei Jesus Christus. Das war die erste Predigt in dieser Reihe und wir haben gesagt, dieses neue Leben bekommst du nicht einfach, indem du mal ein Gebet gesprochen hast oder in einem Gottesdienst warst, sondern Jesus lädt ein und sagt, lass alles hinter dir, folge mir nach, sei in meiner Nähe, ich möchte, dass du bei mir bist, lerne von mir, beobachte mich, ich zeige dir auf eine neue Weise zu leben. Und dieses neue Leben muss man einüben. Deswegen nannte Jesus seine Nachfolger Jünger und übersetzt bedeutet das Wort einfach Lernende. Er hat sie Lernende genannt. Ihre Identität war, wir lernen jetzt etwas Neues. Als Christ, als Jünger Jesu, bin ich dabei, ein neues Leben zu lernen von meinem Meister Jesus. Das ist ein Konzept, das vielen Kirchen verloren gegangen ist. Und deswegen ist es uns wichtig, dass wir das für uns hier in der Erlebgemeinde klar haben. Und wir haben uns eine Definition aufgeschrieben, wo wir gesagt haben, das hilft uns, das zu behalten und festzuhalten. Was ist denn ein Jünger Jesu? Wozu sind wir denn eingeladen? Wozu entscheide ich mich denn, wenn ich an Jesus glaube? Und wir haben gesagt, ein Jünger Jesu, ein Jünger ist jemand, der sich entschieden hat, ich möchte Jesus ähnlicher werden, ich möchte seinen Lebensstil annehmen. Und indem er Folgendes einübt, zweite Predigt war, kontinuierlich in seiner Nähe zu bleiben. Dann die nächste Predigt, gehorsam zu sein. Dann die nächste Predigt, verbindliche Beziehungen mit anderen Nachfolgern von Jesus zu leben. Und heute geht es darum, aktiv anderen zu helfen, Jünger zu werden. Dass wir ausgesandt sind, dass Jesus von mir möchte, dass ich anderen aktiv helfe, ist eigentlich relativ klar. Wir können uns nochmal den Bibeltext von gerade anschauen. Da ist es von Anfang an drin, in Markus 3. Jesus zieht sie zu sich, sagt, ich möchte, dass ihr bei mir seid, lernt von mir, Prioritäten zu setzen, lernt von mir den Umgang mit Geld, Lernt von mir, wie man Beziehung lebt. Lernt von mir ein Leben, was es bedeutet, im Reich Gottes zu leben. Lernt von mir im Glauben an Gott, an diesen Vater, der die Welt geschaffen hat, der alles und jeden versorgen kann. Er kann auch dich versorgen. Lerne im Vertrauen auf ihn zu leben. Lerne von mir, was das bedeutet, mit deiner Zeit umzugehen. Lerne von mir, was das bedeutet, mit Gebet umzugehen. Und wenn du das bei mir gesehen hast, dann steht das schon von Anfang an drin. Er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkünden. Damit sie anderen helfen, die eigentlich durstig sind nach echtem Leben. Und weil diese Botschaft und dieses echte Leben nicht einfach nur mit einem Brief passieren kann. Jesus hat nicht einen Brief geschrieben und gesagt, ja, jetzt den schicken wir los und ihr schreibt den alle ab und verschickt den auch. Sondern dieses neue Leben, dieses Leben gemäß dem Reich Gottes muss gelebte Wirklichkeit sein. Da entfaltet es die Kraft. Dort entfaltet es die Kraft. Wenn ich es an einem anderen sehe, der sich ganz der Herrschaft Gottes unterstellt hat, dort sehe ich, hier ist etwas anders. Das Leben mit Gott muss gelebte Wirklichkeit sein. Und deswegen schickt Jesus sie los. Weil die Menschen es sehen müssen, weil sie es erleben müssen. Da ist jemand, der hat eine neue Weise zu leben angenommen. Und das Letzte, was Jesus zu seinen Jüngern sagte, ist, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht zu den Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Er gibt ihnen diesen Auftrag. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ein Zeichen dafür, das alte Leben lässt du hinter dir. Es bleibt im Wasser und ein neues Leben fängt an. Und lehrt sie halten, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und dann lernst du in diesem neuen Leben, diese Gebote zu halten. Manchmal drehen wir das um und sagen, wenn ich alle Gebote befolge, dann, wenn ich zufrieden mit mir bin, dann lasse ich mich taufen. Aber Jesus sagt, hey, wenn du dich entschieden hast, mir ähnlich zu werden, wenn du in diese Lebensschule gehst, lass dich taufen, ein neues Leben wird anfangen. Da ist was ganz neu und dann wirst du anfangen, das in der nächsten Zeit zu leben. Und wir sollen einander helfen und lehren, diesen Geboten von ihm gehorsam zu sein. Ich denke über diese Verse schon sehr lange nach und ich habe mich immer gefragt, was heißt denn das jetzt konkret? Wie mache ich das denn? Wie mache ich denn jemanden zu einem Jünger? Bis ich erstmal ein grobes Bild davon hatte, was bedeutet Jünger sein und dann ist das so ein riesiger Auftrag. Und ich habe so die Tendenz, ich rede mal jetzt nur von mir, wenn mir eine Aufgabe zu groß ist und ich auch nicht so richtig weiß, wo ich anfangen soll, dann bin ich gut darin, die zu schieben. Hashtag Steuererklärung. Das ist auch noch eine Sache, die man schiebt. Obwohl auch irgendwie okay ist, dass man die schiebt. Aber ich weiß noch, meine erste Steuererklärung. Kommst du irgendwann in ein Alter, wo du mal eine Steuererklärung machen musst? Und dann ist so, ja, alle sagen, das ist schwierig, alle schieben das und keiner hat da so richtig Lust drauf. Ich habe noch nie eine gemacht, aber scheint ja ätzend zu sein. Und ich weiß auch gar nicht, ja, wo fange ich denn da an? Und habe ich all die Dokumente zusammen, die ich dann da brauche? Und oh, da muss man nachher noch telefonieren und so. Ich hab sehr lange geschoben. Dann gibt es auch Leute, die sagen, hey, das ist ganz leicht. Guck mal hier, benutzt das Programm, machst du so und dann kriegst du 10.000 Euro. Ja, klar. Und ich habe das Gefühl, wir gehen an diesen Auftrag von Jesus, jetzt geht und macht Jünger, so wie wir in unsere Steuererklärung rangehen. Wir versuchen das mal in so eine Hauruck-Aktion einmal im Jahr hinter uns zu kriegen. Jetzt habe ich mich mal getraut, jetzt habe ich es geschafft und jetzt erstmal auch wieder ein bisschen Ruhe. Wir wissen nicht so richtig und wir schieben es vor uns her und weil alle das auch zu schieben drohen, denken wir, das ist auch irgendwie okay. Habe ich das denn alles in mir zusammen, was ich brauche und ich weiß auch gar nicht genau, was ich da machen soll. Und das ist so schade, weil das zum Leben mit Jesus dazugehört. Weil er das von Anfang an für dich vorgesehen hat. So wie für uns klar ist, dass die Sonne ihre Wärme nicht bei sich hält, sondern das natürlich ausstrahlt. So wie klar ist, dass ein Fluss ins Meer fließt, dass ein Baum Blätter und Früchte bringt, so macht ein Jünger Menschen zu Jüngern. Es hat immer eine Folge, ein Output. Etwas passiert mit deinem Umfeld und mit dir. Du hast ein Anliegen in dir, eine Last, etwas weiterzugeben, wenn du bei Jesus in die Schule gegangen bist. Und wir müssen das neu verstehen, was es bedeutet. Wie mache ich denn jetzt konkret andere Menschen zu Jüngern? Wie kann ich denen denn helfen? Wir hatten letztes Jahr so eine Umfrage bei uns in den Hauskirchen gemacht, die wir schon öfter gezeigt haben. Einmal geht noch. Da hatten wir gesagt, wie sehr stimmst du folgende Aussage zu? Ich habe jemandem anderem in meiner Hauskirche im vergangenen Jahr geholfen, geistlich zu wachsen. Und dieser blaue Teil, der sagt, ja, habe ich, war super. Der orangene Teil sagt, ja, stimme ich schon zu, diese Aussage. Der grüne Teil sagt, kann ich nicht einschätzen, stimme ich eher nicht zu. Ich weiß nicht genau. Und kann ich verstehen, weil woher weiß ich denn, ob ich jemandem in seinem Glauben geholfen habe oder nicht? Das Wenn er mir das nicht sagt, ist ja auch schwierig einzuschätzen. Und der rote Teil sagt, ich bin mir sicher, ich habe in den letzten 12 Monaten niemandem in meiner Hauskirche geholfen, geistlich zu wachsen. Und dieser rote und der grüne Teil, das sind 2/3 unserer Gemeinde, die sich sicher sind oder es nicht einschätzen können, ist meine Zeit in der Hauskirche zum Gewinn für andere? Helfe ich dir, dieser große Auftrag von Jesus, seine letzten, die er noch sagt, geh und mach zu Jüngern, lehre sie halten, alles zu befolgen. 2/3 von uns wissen gar nicht so richtig, lebe ich das oder nicht? Und deswegen haben wir auch diese Predigtreihe gemacht, weil wir gesagt haben, hey, da ist eine Not. Und wie anders würde sich unsere Gemeinde anfühlen und entwickeln, wenn 2/3 in dem blauen Teil wären. Wenn 2/3 wüssten, ja, habe ich, war Hammer. Und die haben mich ermutigt und ich habe die ermutigt und mein Glaube ist sehr gewachsen in den letzten 12 Monaten. Wir machen diese Predigtreihe, weil wir dazu eine Hilfe brauchen, weil wir dieses Konzept von anderen Menschen in der Jüngerschaft helfen, gar nicht mehr so leicht verstehen. Als Jesus das seinen Jüngern gesagt hat und dann die Himmelfahrt erlebt hat, da sind die Jünger, glaube ich, nicht von dem Berg runtergegangen und so, ja, abgefahren, hast du es mit der Wolke gesehen. Und was hat er gesagt? Wir sollen Jünger machen, Jünger. Petrus, weißt du, was er meint? Und Petrus, keine Ahnung, müssen wir mal gucken, was so passiert. Wir machen erstmal einen Gottesdienst. Die wussten natürlich genau, was sie machen sollen. Wir müssen das heute wieder neu lernen. Und deswegen haben wir auch gesagt, diese 4 Kategorien, kontinuierlich bleiben, gehorsam sein, verbindlich leben, aktiv helfen, das sind 4 Kategorien, mit denen wir so eine Brille haben, wie wir in unseren Beziehungen unseren Geschwistern helfen können. Und diese Kategorien orientieren sich auch an dem, was Jesus geboten hat. Denn Jesus sagt, lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe. Und damit wir das so ein bisschen zusammengefasst haben, stell dir vor, du bist mit Johannes in der Hauskirche und dann überlegst du dir, hast 4 Kategorien, wie kann ich Johannes helfen? Du hast das einfach als Brille mit. Wenn wir im Gespräch sind, wenn wir zusammen beten und du denkst, kann ich Johannes helfen, kontinuierlich zu bleiben? Wie geht es in einer stillen Zeit? Nutzt er sich Zeiten, alleine zu sein? Nutzt er Zeiten vor der Bibel? Wie sieht es mit seinem Gebetsleben aus? Braucht er da Ermutigung? Braucht er mal einen Tritt in den Arsch? Weil ich bin in Kategorie, ich brauche das öfter. Und du hast eine Idee, wo kannst du mir helfen? Oder du merkst, wie ist es mit Gehorsam sein? Schiebt Johannes Sachen vor sich her, von denen er eigentlich längst weiß, dass hier was dran ist? Erlaubt Johannes sich etwas Schmutziges in seinem Leben, wo er umkehren muss? Gibt es etwas, wo Johannes in Beziehung mit Vergebung, mit Geld, mit seinen Prioritäten, mit der Zeit nicht im Sinne Jesu damit umgeht? Wo ist es dran, einen Schritt des Gehorsams zu gehen? Du kannst für dich überlegen, wo ist es dran, verbindliche Beziehungen für Johannes zu leben? Wie geht es seinen Beziehungen? Und du kannst, während ich so erzähle, was ich die letzte Woche gemacht habe und welche Filme ich geguckt habe, kannst du überlegen, ja, Johannes, und hast du am Ende deines Tages noch Kraft für dein Gebetsleben und für uns als Hauskirche zu beten? Ziehst du dich langsam raus? Entfernst du dich langsam? Gehst du an den Rand oder lebst du noch in verbindlichen Beziehungen? Ist dein Leben so vollgepackt mit all dem, was du noch brauchst, was du noch kaufen musst und wie viel Geld du dafür noch verdienen musst, dass du gar keine Zeit mehr hast, wirklich verbindlich zu leben, sondern dass du eigentlich nur noch sagen kannst, ja, ich komme, wenn es passt, diese Woche ist aber schwierig. Das Gebot Jesu zu dem ersten ist, bleibt an mir und ich werde in euch bleiben, Johannes 15. Und lest es auch als Gebot. Wenn du zu dieser Gemeinde gehörst, wenn du ein Nachfolger Jesu bist, dann ist das kein Diskussionsbeitrag von Jesus für dich. So, hey, wenn du Lust hast, dann bleib bei mir. Sondern er spricht als König Jesus, bleib an mir und ich werde an dir bleiben. Bleib an mir und er benutzt diese drastischen Beispiele. Wer nicht an mir bleibt, wird ins Feuer geworfen. Wie man so Rebknorzwurzengrill. Wie heißen diese Dinger, Leute? Ich komme immer durcheinander. Rebwurzknorzen. Das, ich wiederhole es nicht nochmal, wird nur unangenehmer. Man benutzt die, was macht man damit? Die sind tot, die benutzt man zum Feuer machen. Und Jesus sagt, bleib an mir. Hast du, wenn du darüber nachdenkst, wo ist Sünde in meinem Leben? Verstehst du das, dass hier ein Gebot von deinem König ist, wo du sagst, ja, da gehe ich eigentlich laissez-faire mit um. Oder das Gebot von Jesus, was nennt ihr mich her und sagt, tut nicht, was ich euch sage. Er möchte, dass wir ihm gehorsam sind. Wir können als seine Nachfolger nicht alles verstehen, was er von uns möchte. Er ist ewig weise, er ist heilig, er ist liebevoll, er ist in einer Beziehung mit dem Vater. Wir sind Wir sind wir. Nicht ewig heilig, nicht von Anfang an da. Wir sind Geschöpfe und wir sind nicht der Schöpfer. Wir sind nicht immer liebevoll, sondern so oft egozentrisch. Dass ich immer nachvollziehen könnte, was er von mir will, eher unwahrscheinlich. Und er möchte von mir, dass ich manchmal Schritte gehe, auch wenn ich sie noch nicht verstehe. Jesus redet mit mir als König. Und wir sollen in verbindlichen Beziehungen leben. Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Ein neues Gebot gebe ich euch, lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und das kannst du nicht in unverbindlichen Beziehungen. Diese Qualität an Beziehung braucht Verbindlichkeit. Diese Nähe, diese Offenheit, dieses etwas Persönliches, zutiefst Persönliches zu erleben, wie eine Gebetszeit gemeinsam, das braucht Verbindlichkeit. Und Jesus sagt, geht und lehrt sie halten. Und das haben wir zusammengefasst in diesen aktiv anderen helfen, Jünger zu werden. Wir haben in diesen vier Kategorien, die du mitnehmen kannst und verinnerliche sie für deine Hauskirche. Wenn du in einer Zweierschaft bist, das heißt irgendwie mit jemandem, einem guten Freund, euch zusammen gegenseitig als Rechenschaftspartner. Für deine Erziehung, für das Leben mit deinem Partner, für dort, wo du mit anderen Christen unterwegs bist. So kannst du ihnen helfen. Und wenn du diese Kategorien hast und anderen dabei hilfst, das zu leben, dann füllst du deinen Auftrag, andere Menschen zu Jüngern zu machen. Natürlich gehört dann noch irgendwie diese ganzen Facetten zu, die wir in Jesu Wort lesen. Aber wir haben das mal versucht, ein bisschen in Kategorien zu fassen, weil wir dieses Konzept neu verstehen müssen in der heutigen Zeit. Was uns helfen kann, inneres Wachstum besser zu verstehen, ist kein frommes Konzept, aber ist das Minimumgesetz. Das Minimumgesetz sagt, es kommt nicht darauf an, wie viel du hast, sondern das Wachstum geht nur so weit, wie der kleinste Nenner ist. Wir können mal das an so einem Fass verstehen. Wenn die anderen Dauben, man nennt es Daube, ich weiß das, ich habe das vorher nicht gegoogelt, aber ja. Wenn die anderen Dauben noch länger wären, passt auch nicht mehr Wasser rein, sondern die kleinste Daube, die begrenzt das Wachstum. Wenn eine Pflanze im Wald wächst und will eine schöne große Pflanze werden, dann braucht die irgendwie Nährstoffe im Boden, braucht die Licht, braucht die Wasser. Wenn da keine Nährstoffe im Boden sind, dann sagst du, ja egal, mache ich noch mehr Wasser drauf. Das kommt an seine Grenzen. Und ein drastisches Beispiel da, so früher die Seeleute, die hatten ja irgendwann nicht mehr frisches Obst und Gemüse zu essen, dann gab es noch irgendwie Fleisch und Salzwasser. Skorbut war dann so ein Problem. Du brauchst Vitamine, sonst fallen dir die Zähne irgendwann aus und so. Und es bringt nichts, wenn du noch eine Möwe dir schießt und dann noch grillen kannst. Du brauchst Vitamine, sonst geht es deinem Körper nicht gut, sonst kannst du dich nicht regenerieren, nicht weiter wachsen. Was wir für unseren Glauben brauchen, bedeutet, bleibt an ihm, bedeutet gehorsam lernen, in verbindlichen Beziehungen leben und aktiv in andere zu investieren. Und es bringt nichts, wenn du versuchst, immer näher an ihm zu bleiben, wenn es nie aktiv in andere investiert wird. Vielleicht sagst du, ich investiere aktiv in andere und du versuchst das immer weiter zu steigern und du lebst und bringst dich viel an in der Gemeinde, aber diese Daube von mit ihm zu bleiben oder ihm gehorsam zu sein, ist dein kleinster. Und dein geistliches Leben wird sich nicht weiterentwickeln. Wenn wir in der Hauskirche sind, dann wollen wir Jüngerschaft leben miteinander. Wir wollen dieses Leben, was Jesus uns angeboten hat, wirklich erleben. Es muss gelebte Wirklichkeit sein. Und das geht nicht, indem wir einfach nur indem wir einfach nur zufällig miteinander unseren Glauben teilen, sondern wir müssen es ganz intentional machen. Früher war klar, was die Jünger miteinander gelebt haben. Wir müssen es heute neu verstehen und dafür machen wir auch diese Predigtreihe. Wenn du Teil einer Hauskirche bist, kannst du das mit anderen leben. Wenn du nicht Teil einer Hauskirche bist und mit diesem Glauben noch gar nicht viel anfangen kannst, dann sind wir hier ein offener Kreis. Und du bist eingeladen, dir das mal anzuschauen. Eine Hauskirche oder Hauskreis oder Kleingruppe, der Name ist doch egal, soll ein Kreis sein, wo wir aktiv miteinander das einüben, auf eine neue Weise zu leben. Jesus sagt, oder in seinem Wort, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, das sind Früchte, die in deinem Leben wachsen. Und Paulus schreibt in Epheser 3,19, bis wir mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt sind, das bei Gott zu finden ist. Es gibt eine Fülle des Lebens, das bei Gott zu finden ist, und die kann uns in unterschiedlichem Maß erfüllen. Und wir müssen es gemeinsam einüben, das zu leben. Und du kannst Teil einer Gemeinschaft sein, die das versucht miteinander. Das gelingt uns mal gut in manchen Wochen, das gelingt uns mal nicht so gut. Und in dem Ganzen sind wir Lernende. Wenn du Hauskirchenleiter bist, dann ist das deine Aufgabe. Du bekommst ein Mandat in dieser Gemeinde, Menschen mit zu begleiten in ihrer Jüngerschaft und zu gucken, dass das gemeinsam passiert. Erleben wir, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und wir sagen, das ist eine schwierige Aufgabe, deswegen soll jeder Hauskirchenleiter bei uns einen Coach haben. Coach ist nicht so ein genialer Begriff, bedeutet einen Begleiter zu haben. Jemand, der diesen Hauskirchenleiter begleitet und sagt, hey, wie geht's dir denn persönlich? Und wie geht's deiner Gruppe damit? Weil wir eine Struktur brauchen und das nicht dem Zufall überlassen können, leben wir jetzt Jüngerschaft oder nicht. Das ist Jesu Gebot an uns. Und natürlich ist Jüngerschaft leben mit Menschen, die sich auch für diesen Weg entschieden haben, das eine. Aber wenn jemand sich gar nicht für Jesus entschieden hat, wenn jemand gar nicht für sich gesagt hat, ja, ich glaube an Jesus, ich lasse hinter mir und möchte ihm nachfolgen, wie lebt man denn Jüngerschaft mit denen? Das sieht nochmal ganz anders aus. Du kannst nicht sagen, ja, wir spielen hier Fußball und jetzt bringe ich jedem das Dribbeln bei. Hey, vielleicht wollen die kein Fußball spielen. Nur wer sich dafür entschieden hat, auf dem kannst du diese Weise begleiten. Wenn sich jemand nicht dafür entschieden hat, dann muss man doch ganz anders an die Sache rangehen. Und dann kann man nicht einfach sagen, ich bringe dir Gehorsam zu Jesus bei oder kontinuierlich in seiner Nähe bleiben. Dann stellst du oder hast du Antworten auf Fragen, die da gar nicht gestellt werden. Aber Jesus sagt, auch zu denen sende ich euch. In Lukas 10 gibt es diese Szene, wo er sagt, ich sende euch zu zweit aus, 70 Jünger an verschiedene Dörfer, in die ich selber noch gehen möchte. Das heißt, diese zwei, die ausgesandt sind, sind schon mal vorgegangen, haben schon mal davon erzählt, was kommen sollte. Aber die zwei, keiner von denen war der Messias, keiner von denen konnte es wirklich, sondern was dieses Dorf trotzdem brauchte, war eine Begegnung mit Jesus. Und dort, wo wir ausgesandt sind und wo wir in unseren Alltag gehen, du bist nicht die gute Nachricht. Diese Predigt ist nicht die gute Nachricht. Du kannst hier sitzen und es einfach hören, aber was du wirklich brauchst, ist eine Begegnung mit Jesus. All das, was diese Predigt tun kann, was du tun kannst in deinem Umfeld, ist irgendwie schon mal vorzubereiten und zu sagen, ja, und einen Hunger zu schaffen, hey, vielleicht gibt es da noch mehr. Und das müssen wir mit unseren Werken tun, auf die Weise, wie wir leben, und mit unseren Worten, die das erklären, wie wir leben. Stell dir vor, da ist eine Gemeinschaft unterwegs in der Wüste, voll am Verschmachten, die Leute haben richtig Brand, haben richtig Durst, die Stimmung wird immer schlechter. Und Einzelne gehen aus der Gemeinschaft raus und suchen auf eigene Faust Wasser. Und dann stell dir vor, da finden welche Wasser. Da ist schönes, klares Wasser. Natürlich gehen sie zurück und sagen, wir haben es gefunden. Wir haben es gefunden, gute Nachricht. Da ist das Wasser. Und man würde denken, alle sagen, oh Hammer, los geht's. Aber die Realität ist, dass manche aus dieser Gruppe sagen werden, in der Richtung war ich auch schon mal, da habe ich nichts gefunden. Da gibt es nichts. Hört auf, jetzt hier alle Kehre zu machen. Seid ruhig, ihr könnt euch uns anschließen. Fertig. Wir werden nicht glauben. Andere in dieser Gruppe würden gern glauben, wollen gern mit, weil sie Durst haben, aber haben Angst, aus der Gruppe auszubrechen und mitzugehen. Und Einzelne, und erfahrungsgemäß sind es wirklich nur Einzelne, die sagen doch, ich habe Durst, ich will, ich komme mit. So ist es mit dem Leben mit Jesus. In der Offenbarung 22, Vers 17, einer der letzten Verse in der Bibel, da heißt es dann, der Geist Gottes und die Braut, also Gott selbst und die Braut, das ist die Gemeinde, das sind seine Jünger, rufen, komm. Und wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen, komm. Also wir sollen gleich wieder weiter einladen. Wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens. Er bekommt es umsonst. Jesus steht an diesem See und sagt, es ist doch genug für alle da. Ladet sie ein, sie sollen kommen. Das Wasser des Lebens ist umsonst. Aber Jesus weiß auch, dass wir Menschen so hartherzig sind, dass wir uns so ungern von unseren Gewohnheiten trennen, dass wir so wenig auf das vertrauen, was wir noch nicht sehen können. Und deswegen sind oft seine Gespräche mit einzelnen Menschen. Er investiert ganz bewusst in Einzelne. Viele Begegnungen mit Jesus in der Bibel sind Jesus und ein Einzelner. Deswegen dieses Gleichnis von einem Hirten, der eins sucht. Die Frau, die die eine Münze sucht, der Vater und der eine Sohn. Es ist ein Einzelner, der gesucht wird. Und Jesus sagt, wenn ein Einzelner, wenn es nur einen gibt, der dieses Wasser findet, dann jubelt der Himmel. Dann ist da ein Freudenfest im Himmel darüber, dass jemand eine gute Entscheidung getroffen hat. Und dass dieser jemand, wenn er dann älter wird, wirklich an einem Punkt in seinem Leben ankommt, wo er sagt, ja, ich habe die richtigen Prioritäten gesetzt. Und es geht weiter für mich in eine neue Welt, verbunden mit diesem König Jesus. Erinnert ihr euch an diese Predigtreihe Missio Dei? So ein bisschen verhaltenes Nicken wäre jetzt gut eigentlich. Wir machen das nochmal. Ich brauche das. Erinnert ihr euch an die Themenreihe Missio Dei? Ah, ja, genau, ich erinnere mich auch. Die war gut. Und wir hatten hier einmal so eine Flipchart mit so einem großen Pfeil. Und das bedeutet, Missio Dei übersetzt die Mission Gottes, die Bewegung Gottes. Gottes ganzes Wesen ist in einer Bewegung. Und diese Bewegung ist ihm so wichtig, die wird er so nicht aus dem Blick verlieren, dass er sagt, Johannes 3, Vers 16. So sehr liebe ich die Welt, dass ich meinen eigenen Sohn dorthin schicke. Johannes 3, 16 war für mich lange Zeit diese Schönheit dieses Verses, war mir nicht bewusst, weil ich damit aufgewachsen bin. So wie ihr Pfälzer, die hier aufgewachsen seid. Als ich hierher gekommen bin mit meiner Frau, da haben wir gesagt, wow, also ich könnte mit dem Handy einfach so in die Gegend fotografieren, das wird eine Postkarte. Das ist ja egal, wo ich hin fotografiere, schön. Und dann wussten wir nicht, in welche Stadt wir gehen sollten, um uns so ein bisschen die Pfalz anzugucken und die Schönheit hier, und sind nach Ludwigshafen gefahren. So war das damals. Ja. Und so ist für mich Johannes 3,16, wenn man hier aufgewachsen ist, dann haben manchmal, wir haben das gesagt, hey, wow, hier ist so schön, hier ist so schön. Und die Leute, die hier aufgewachsen sind, sagen, ah ja, stimmt, manchmal vergisst man das. Und diese Nachricht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, seinen einzigen Sohn hineingeschickt hat. Wenn du mit diesem Vers aufgewachsen bist, weißt du vielleicht gar nicht mehr, wie schön das ist. Dass Gott diese Welt sieht und sagt, ich bin in meiner Bewegung und ich gebe sogar meinen einzigen Sohn. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und alles, was wir tun können, ist in diesem großen Pfeil so ein ganz kleiner Pfeil zu sein. Wir können uns dieser Bewegung anschließen. Wir können uns senden lassen. Jesus sagt in Johannes 20, Vers 21, wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich euch. Ich lade euch ein, Teil davon zu werden. In der Woche der Vorbereitung hatte ich immer so das Bild so von einem Fluss. Stellt euch den Rhein vor. Puh, da kannst du nicht sagen, ja, den halte ich mal auf. Der fließt. Bruder, der fließt. Und so ist es mit dieser Mission Gottes, die wird an ihr Ziel kommen. Du kannst es nicht aufhalten. Aber es ist überraschend, mit wie wenig Willensanstrengungen wir uns selbst gegen diesen Fluss stemmen können. Stell dir eine Rheinbrücke vor und diese Brückenpfeiler und die Ströme gehen da voll gegen, aber die stehen fest. Und so gibt es Christen, so gibt es ganze Gemeinden, die eigentlich umgeben von Jesus sind, die eigentlich in dieser Bewegung drin sind und trotzdem so fest und hart stehen. Sich nicht mehr senden lassen, sich hart machen. Und mit der Zeit braucht es nur noch so wenig Anstrengung, sich gegen diesen Strom zu stellen. Lasst uns als Gemeinde nicht so eine Brückenpfeiler-Gemeinde sein, denn Jesus hat eine Mission und wird mit ihr ans Ziel kommen und ich möchte mich mitreißen lassen in dieser Mission. Wenn du hier bist, diesen Jesus kennst, überleg dir, wer hat dir von Jesus erzählt? Als du noch nicht Teil davon warst, vielleicht deine Eltern, was für ein Segen, wenn sie das von Anfang an wussten. Vielleicht jemand, den du schon lange kanntest oder den du ganz kurz kennengelernt hast. Aber irgendwo hast du es gehört, dass es eine andere Art zu leben gibt. Irgendwo hat dir jemand davon erzählt und wie diese Jünger, die in das Dorf vorausgegangen sind, das sind erstmal nur Worte, bis man selber die Begegnung mit Jesus hat. Und wenn du hier bist und wenn du zu unserer Gemeinde gehörst und ein Jünger von Jesus bist, dann, weil du ihm begegnet bist, König Jesus, und weil das dein Leben verändert hat. Und weil man das so schwer beschreiben kann, muss es gelebte Wirklichkeit in unserem Leben sein. Und wenn du davon Teil geworden bist, von dieser Bewegung, dann möchte Jesus dich aussenden zu einem. Vielleicht sieht er den einen in deinem Umfeld. Jesus hat oft Einzelne gesucht, so ein Zachäus, von allen übersehen, von allen dann ausgegrenzt. Und das wäre der letzte gewesen, wo man gesagt hätte, zu dir kommt der Messias, zu dir kommt dieser Jesus. Und er nennt ihn beim Namen. Und wir sind berufen, in unserem Umfeld, dort, wo wir sind, nicht dort, wo wir gerne wären, dort, wo wir sind, die Menschen zu sehen, für sie zu beten. Und vielleicht kannst du nicht alle auf dem Herzen tragen, aber einen, für den du nicht müde wirst zu beten, einen, der dich bewegt. Und wir wollen uns jetzt gerade direkt im Anschluss an diese Predigt eine Zeit haben, wo die Musik schon spielt und wo du für einen beten kannst. Lass in deinem Herzen das zu und du darfst wissen, es ist nicht deine Kraft, nicht deine Mission, sondern du bist nur Teil davon. Lass dich mitnehmen und sagen, hier bin ich her, sende mich. Ich möchte von diesem neuen Leben erzählen und der Hoffnung, die du mir gegeben hast. Und wir leben in einer Zeit, in der die Nachrichten nochmal mehr gefühlt uns alle irgendwie kirre machen. Und wir erleben eine Offenheit bei Menschen, die nach etwas Stärkerem suchen. Diese starken Ängste, diese starken Ungewissenheiten brauchen einen noch stärkeren Gegenpol und das kann nur Jesus sein. Und wenn du ihn kennst, dann bete jetzt dafür und lass dich senden in deinen Alltag. Und lass uns als Gemeinde nicht ein Brückenpfeiler sein, der egal was passiert, wir stehen fest, sondern dass wir uns mitnehmen lassen. Dafür ist jetzt Zeit.